im Spannungsfeld der Sexualität. Mit diesem Spannungsfeld werden wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das euch motiviert zu kommen oder davon abhält. Sexualität und Erotik ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Kein Werbeblock im Fernsehen, bei dem man nicht mit nackten oder halbnackten Menschen konfrontiert wird oder sexuelle Anspielungen gemacht werden. Bei einer Duschmittel- oder Unterwäschewerbung kann ich das noch nachvollziehen. Doch wenn es um Autos, Käse, Versicherung und so weiter geht, fällt es mir oft schwer, einen Zusammenhang zu erkennen. Mit Sex und Erotik will man die Verkaufszahlen steigern, denn damit zielt man direkt auf unsere Gefühle und Sehnsüchte. Es ist ja bekannt, dass die Werbung nicht Produkte verkauft, sondern Sehnsüchte in uns weckt und die wir, so wollen sie uns suggerieren, mit dem Kauf ihres Produkts befriedigen können. Die Sexualisierung findet auch in unserer Umgangssprache ihren Niederschlag. Findet man ein Erlebnis sensationell, war es geil. Findet man etwas hübsch oder ansprechend, ist es sexy. Ich staune heute, was alles sexy sein kann. Vom Kühlschrank übers Auto bis hin zu Teigwaren und Dessert. Alles kann heute sexy sein. Und damit wird die Sexualität einerseits banalisiert und gleichzeitig überbetont. Diese ständige optische und verbale Berieselung mit Sex und Erotik lässt auch Christen nicht unberührt. Wir sind gegenüber solchen Reizen nicht einfach immun. Wir haben keinen Schalter, mit dem wir die unerwünschten Reaktionen dieser Flut von Reizen abstellen könnten. Es ist manchmal so wie bei einem Witz, der tief unter die Gürtellinie geht. Eigentlich möchten wir solche Witze gar nicht hören, die meisten von uns. Doch wenn ein Arbeitskollege oder im Männerchor kann das auch vorkommen, ungefragt so ein Witz erzählt wird oder so eine Bemerkung gemacht wird, muss man trotzdem lachen. Obwohl man den Witz an sich daneben findet. Genauso kann die sexuelle Reizüberflutung bei uns etwas auslösen, das wir eigentlich gar nicht wollen. Denn die Sexualität gehört zu uns, wir können sie nicht einfach abtrennen. Gott hat das so geschaffen und ermutet uns zu, dass wir damit sorgsam umgehen. Sexualität ist an sich etwas sehr Schönes und Faszinierendes, wenn sie in gesunder Weise gelebt wird. Auf der anderen Seite kann Sexualität Menschen zerstören, wenn sie falsch ausgelebt wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns als Christen über die Sexualität Gedanken machen und überlegen, wie wir mit diesem Spannungsfeld leben können. Zumal Sexualität noch recht häufig das Thema in der Bibel ist. Häufiger, als wir darüber predigen und reden. Das möchte ich mit dieser Predigtreihe tun. Vieles, was ich sagen werde, könnte man besser und ausführlicher sagen. Wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und für uns die nötigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Schlussendlich geht es darum, dass wir auch in sexueller Hinsicht ein Leben führen, das Gott gefällt. Und vergessen wir nie, wenn wir das tun, wird unser Leben nicht langweiliger oder öder, sondern unser Leben wird dadurch bereichert. Gottes Wege sind schlussendlich immer gute Wege. Heute beschäftigen wir uns mit der verlorenen Unschuld am Beispiel von Adam und Eva. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, in dieser Predigtreihe hangle ich mich durch die Bibel durch. Ich nehme immer ein paar aus der Bibel als Beispiel, an dem wir uns ein bisschen orientieren. Und dann der letzte Teil, das Kopfkino, da geht es dann auch um das Thema der Pornografie, auch im Internet und so. Und dort habe ich kein Paar gefunden, weil es das noch nicht gab. Aber wir können doch was dazu sagen. Die Bibel sagt auch das, da etwas dazu. Als Gott die Welt erschaffen hatte, war alles wunderbar. Es war sogar ausgezeichnet. Und nach dem letzten Schöpfungstag heißt es, Gott sah alles, Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war sehr gut. Adam und Eva, die ersten beiden Menschen, ließ Gott in einem einzigartigen Naturpark leben. Garten Eden oder Paradies wird dieses Anwesen genannt. Adam war ganz begeistert, als ihm Eva zum ersten Mal begegnete. Freudig rief er, endlich, sie ist's, eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Also er freute sich auf diese Gesellschaft, ein bisschen ein Gegenüber. Und Gott sagt ihnen, sie sollen viele Kinder zeugen, die die Erde bevölkern sollen. Von ganz besonderer Art waren die Kleider von Adam und Eva. Sie hatten nämlich keine. Sie waren nackt. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Es war ihnen nicht peinlich, nackt zu sein. Sie hatten nicht das Bedürfnis, sich zu bekleiden. Klimatisch war das vermutlich auch möglich oder war das bestimmt möglich. Und trotzdem muss es eine gewisse erotische Anziehung gegeben haben, die sie immer wieder dazu ermunterte, Kinder zu zeugen. Das war die Zeit der Unschuld. Ihnen waren schmutzige Gedanken fremd. Nie wären sie auf die Idee gekommen, jemanden sexuell zu missbrauchen oder zu demütigen. Das Leben im Paradies war vollkommen, wie es Gott geschaffen hatte. Es war alles sehr gut. Der Mensch freute sich an der Schöpfung, über die Gemeinschaft mit Gott, dem Partner und den Kindern. Eine heile Welt, der Himmel auf Erden. Im Garten Eden wuchsen viele großartige Bäume mit feinen Früchten, jede Frucht für sich eine Delikatesse. Nur eine einzige kleine Einschränkung gab es, ein einziges Verbot. Gott informierte Adam über dieses Verbot, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Also zuerst kommt ja mal noch so eine Bewilligung, was er alles kann, von allen Bäumen des Baumes essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Also nur ein Baum von diesen vielen Bäumen, von diesem einen Baum, also ein kleine Einschränkung. Und mit dieser Einschränkung ermöglichte Gott dem Menschen die Freiheit, mit ihm in Freiheit mit ihm in Verbindung zu bleiben. Er gab dem Menschen dadurch auch die Möglichkeit, sich von ihm zu lösen. Hätte Gott dem Menschen diese Möglichkeit nicht gegeben, dann wären wir keine Ebenbilder Gottes, sondern eine Art Marionetten oder Spielzeuge Gottes. So lebten Adam und Eva im Paradies, so wie sie Gott geschaffen hatte, nackt. Und sie schämten sich nicht, weder vor Gott noch voreinander. Auf diese paradiesischen Verhältnisse berufen sich die Anhänger der FKK-Bewegung, Freikörperkultur. Sie sehen es als völlig normal an, dass Menschen nackt herumlaufen und sind der Meinung, dass das mit Sexualität und Erotik gar nichts zu tun hätte. In Amerika gibt es sogar eine Stadt, in der diese Nudisten nackt leben können. Da ist man nackt zu Hause, nackt auf der Straße, geht zum Arzt und so weiter. Und neulich eröffnete, glaube ich, in England ein Restaurant für nackte Leute. Den wünsche ich allen guten Appetit. Ob das wirklich so natürlich ist? Wenn das so natürlich wäre, würde sich diese Bewegung bestimmt stärker ausbreiten. Vor Jahren beobachtete ich ein interessantes Verhalten eines Mädchens. Eine mir bekannte Frau saß am Zürichsee und sonnte sich, Brüste entblößt, in der Sonne. Ganz normal war das für sie. Mit der größten Selbstverständlichkeit, wie sie das tat, könnte man vermuten, dass ihre Tochter ganz natürlich ihrem Vorbild folgen würde. Das wäre doch normal, oder? Die Mutter macht's, die Tochter kommt, zieht sich aus, zieht den BH aus, legt sich in die Sonne. Aber es war eben nicht so. Die Tochter kam an den Strand, nahm das riesige Badetuch, versteckte sich dahinter und zog sich ein Ganzkörper-Badekleid an und legte sich dann neben die Mutter. Sie folgte dem Vorbild ihrer Mutter nicht. Es war ihr peinlich. Sie schämte sich. Die Unschuld im Garten Eden lässt sich nicht einfach zurückholen. Wie wir vermutlich alle wissen, blieb dieser Zustand der Unschuld nicht bestehen. Adam und Eva aßen wider besseres Wissen eine Frucht vom verbotenen Baum. Sie versprachen sich davon, dass sie dadurch Gott gleichgestellt würden. Das war ein großer Irrtum und sie stürzten damit die gesamte Schöpfung in ein Chaos. Mit diesem Ungehorsam gegenüber Gott zerstörten sie die Harmonie, Unschuld und den Frieden mit Gott. Was Gott so vollkommen geschaffen hatte, wurde in die Unvollkommenheit gerissen. Von einem Augenblick auf den anderen wurde alles anders. Das realisierten Adam und Eva sofort. Denn das, was sie bis dahin nie störte, was für sie ganz normal und natürlich war, das war ihnen plötzlich peinlich. Sie waren nackt. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Sie schämten sich voreinander. Sie konnten sich nicht vorstellen, weiterhin nackt herumzulaufen. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Sie wollten ihre Geschlechtsorgane bedecken. Die Unschuld war plötzlich weg und die Scham nahm ihren Platz ein. Und als Adam und Eva hörte, dass Gott sie im Garten Eden besucht, versteckten sie sich, was sie bis dahin noch nie getan hatten. Warum sollten sie auch? Und Gott rief: Adam, wo bist du? Adam, vermutlich ein bisschen zögerlich, sagt: Ich hörte dich kommen und ich bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Natürlich wusste Gott, was geschehen war. Doch er wollte von Adam hören, was er getan hatte, und fragte ihn: Wer hat denn dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von der verbotenen Frucht gegessen? Klar hatte er. Aber Adam war nicht bereit, die Verantwortung seines Handelns selber zu tragen. Er machte Eva dafür verantwortlich. Die Frau, die du mir gegeben hast. Entschuldigung. Die Frau, die du mir gegeben hast, die du mal an meine Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich gegessen. Eine schlaue Antwort. Denn damit macht er Eva nur vordergründig für sein Fehlverhalten verantwortlich. Im Grunde macht er Gott selber dafür verantwortlich. Denn er, Gott, hatte ihm ja diese Frau gegeben. Hätte Gott ihm diese Frau nicht gegeben, wäre das nicht passiert. Dieses Konzept der Schuldverschiebung ist uns allen durch eigene Anwendung bestens bekannt. Aber bei unserem Thema beschäftigen wir uns nicht mit der Schuldverschiebung und der Verantwortungslosigkeit des Menschen. Unser Thema ist ja die verlorene Unschuld. An die Stelle der Unschuld war nun die Scham getreten. Seit dem Sündenfall, so nennt man das, was Adam und Eva getan hatten, ist es für uns nicht mehr natürlich, wenn wir nackt herumlaufen. Im Gegenteil, es wäre uns sehr peinlich, würde jetzt jemand die Bühne nackt betreten. Die meisten wüssten gar nicht, wie sie sich jetzt nun verhalten sollten. Einige würden den Raum verlassen, andere vor sich hinstarren in der Hoffnung, dass es bald vorbei ist. Jede Gesellschaft kennt ungeschriebene Gesetzmäßigkeiten der Scham, und zwar auch die sogenannten Naturvölker, die man ja immer heranziehen möchte als Beispiel für Adam und Eva, aber da gibt's ganz, ganz klare Regeln bei ihnen. In einer Gesellschaft variiert die Schamgrenze stark. Wäre ich heute Morgen in der Badehose nach vorne gekommen, was ich ja zur Anschauung hätte machen können, dann hättet ihr das sehr befremdend gefunden, sehr unangenehm. Und mir selber wäre das äußerst peinlich, deshalb habe ich davon abgesehen. Würdet ihr mich aber heute Nachmittag am Zürichsee beim Baden treffen, dann wäre uns das nicht peinlich. Dort hätte ich dann die Badehose an. Die Schamgrenze ist auch innerhalb einer Familie ganz anders als außerhalb. Also Schamgrenzen, die variieren, die sind nicht absolut. In der Begegnung mit anderen Menschen gibt es ungeschriebene Gesetzmäßigkeiten, die wir in der Regel unbewusst beherrschen. Zum Beispiel schauen wir einer Frau nicht auf die Brüste und dem Mann nicht auf den Hosenladen, wenn man sich begegnet und miteinander spricht. Es ist ja schon peinlich, wenn ein Mann einem anderen Mann darauf hinweisen muss, dass er den Hosenladen offen hat. Das ist schon, da überlegt man schon, wie mache ich das? Soll ich jetzt ihn direkt ansprechen oder so? Kürzlich hat mir mal einer in meiner Kurs gesagt, du hast denn da den? Dann habe ich ihn wieder hochgezogen. Aber das ist man geniert. Das ist gut so. Das würden wir sogar in einer sexualisierten Welt als unangenehm und respektlos und unsittlich empfinden, wenn uns jemand so ansieht. Und das merken wir auch, wenn wir unterwegs sind und Leute sich so verhalten. So etwas macht man nicht und das wissen eigentlich alle. Ingelore Eberfelde, die ein Buch mit dem Titel »Der sexuelle Supergau, wo bleiben Lust, Scham und Sittlichkeit« geschrieben hat. Das ist nicht ein christliches Buch, deshalb finde ich das noch interessant, dass sie das Thema aufgreift, hat ethisch andere Maßstäbe als wir als Christen, aber sie hat gesehen, wie der Sittenzerfall in unserer Kultur um sich greift. Und sie sagt, in allen Kulturen ist alles, was mit dem Geschlecht zu tun hat, durch Scham und Moralvorstellungen geregelt. Und sie führt dann aus, unser Zusammenleben, dass wir etwa miteinander arbeiten, kommunizieren oder gemeinsam eng beieinander sitzend mit der Eisenbahn fahren können, funktionieren nur deshalb so reibungslos, weil wir uns eben nicht gegenseitig aufs Geschlecht schauen oder voreinander während einer Diskussion den Schlüpfer herunterziehen oder die Hosen aufmachen und uns dabei breitbeinig Wortbeiträge zuwerfen. Derlei Tabus, das entsprechende Schamempfinden, macht somit einen entsexualisierten, mithin neutralen Umgang miteinander möglich. Wir leben eben nicht mehr in der Zeit der Unschuld. Und deshalb ist es nicht normal, wenn wir nackt auf die Straße gehen oder uns vor anderen Leuten ausziehen. Auch wenn die Anhänger der FKK-Bewegung meinen, sie könnten wie Adam und Eva leben, so ist das eine Illusion. Normal ist es, dass wir Scham empfinden und wir sollten unser Schamgefühl sehr ernst nehmen. Heute wird das Schamgefühl mit größter Selbstverständlichkeit verletzt und missachtet. Lilian und ich fuhren für 2 Tage nach Leukerbad, übrigens ein Geschenk von euch zum Dienstjubiläum, vielen Dank. Es war nett und schön, das Wetter war auch perfekt, das war letztes Jahr. Haben wir das gemacht oder vorletztes, ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls, in dem kleinen Hotel, das wir gebucht hatten, das konnten wir also selber buchen, gab es eine kleine Wellnesszone, in der man unweigerlich den anderen Besucher dieser Zone begegnen musste. Die Vorschrift zur Benutzung dieser Zone lautete, aus hygienischen Gründen darf diese Zone nur nackt betreten werden. Was dabei hygienisch ist, mag ein großes Fragezeichen dahinter, wenn alle nackt sind. Ich sage jetzt nicht warum, das könnt ihr euch selber vorstellen. Aus hygienischen Gründen. Und da wir uns nicht irgendwelchen Leuten nackt zeigen wollten, verzichteten wir auf die Benutzung dieser Wellnesszone. Das nächste Mal werden wir ein anderes Hotel buchen. 1950 war Hildegard Knef im Film Die Sünderin nackt zu sehen, und zwar so kurz, dass man gar nicht viel sehen konnte. Doch das löste einen Sturm der Entrüstung aus. 1950. Dafür hätten wir heute nur noch ein müdes Lächeln übrig. Wir haben uns an viel aufdringlicheres und schamloseres Verhalten gewöhnt. Ständig werden wir mit Schamlosigkeit konfrontiert, und zwar nicht unbedingt in persönlichen Begegnungen, sondern über die Medien, Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften und insbesondere auch im Internet. Alles scheint heute normal zu sein, selbst wenn es einfach nur abartig und pervers ist. Dabei ist es wichtig, dass wir trotz dieser Entwicklung auf unser Schamgefühl hören und uns nicht für unser Schamgefühl schämen, als ob mit uns etwas nicht stimmen würde. Ja, das sind halt die verklemmten Christen. Nein, das sind nicht die verklemmten Christen. Das hat mit Verklemmtheit überhaupt nichts zu tun. Das hat mit dem natürlichen Schamgefühl zu tun. Es ist nämlich ganz normal, wenn es uns peinlich ist, wenn uns jemand nackt sieht. Es ist auch normal, wenn es uns peinlich ist, wenn uns jemand nackt begegnet. Also ehrlich gesagt, kann ich darauf verzichten, wenn ich wandere, einem Nacktwanderer entgegenzulaufen. Kann ich darauf verzichten? Das muss ich nicht haben, das muss ich nicht sehen, das will ich nicht sehen. Auch wenn der das toll finden mag. Das hat übrigens weder mit Brüderie noch mit Körperfeindlichkeit etwas zu tun, sondern eigentlich nur mit Anstand. Es ist einfach normal, dass man sich nicht jedem nackt zeigen will. Und es ist normal, dass es uns peinlich ist, in fremden Betten hineinzuschauen. Es hängt auch noch davon ab, mit wem man solche Bilder anschaut. Allein ist es einem vielleicht weniger peinlich, als wenn der Ehepartner oder die Kinder dabei sitzen. Aber zu diesem Thema kommen wir dann noch. Es erstaunt mich immer wieder, mit welcher Doppelmoral unsere Gesellschaft lebt. Offiziell ist man der Meinung, jeder solle machen, was ihm Spaß macht, solange er niemandem schadet. Doch plötzlich, und das ist das, was mich erstaunt, erheben diese freizügig denkenden Menschen plötzlich den moralischen Mahnfinger. Ein Beispiel. Der Stadtpräsident einer größeren Stadt fotografierte während seiner Arbeitszeit in seinem Büro sein entblößtes Geschlechtsteil und schickte dieses Foto seiner Chatpartnerin. Ein klassisches Sexting unter Erwachsenen. Natürlich ist das nicht toll und was er gemacht hat, ich finde das auch nicht cool. Doch was mich erstaunte war, wie diese private, intime Sache in die Öffentlichkeit gezerrt wurde und dieser Mann, mit dem ich politisch das Heu überhaupt nicht auf derselben Bühne habe, wurde vorgeführt und in aller Öffentlichkeit gedemütigt. Man konnte den Eindruck bekommen, wir würden in einer moralisch hochstehenden Gesellschaft leben, wo alles wunderbar ist. Jeder hält sich, respektiert den anderen, auch im Teambereich. Es wäre bestimmt interessant, wenn wir das moralische Niveau der Leute sehen könnten, die diesen Mann an den Pranger stellten. Doppelmoral ist sogar in unserer schamlosen Zeit offensichtlich weit verbreitet. Dann kann man ja mal auf einen zeigen, dann schauen sie nicht auf mich. Ist doch noch gut. Dann können wir mal zeigen, wie weit entwickelt wir sind. Täuschen wir uns nicht. Wir sollten uns als Christen nicht so verhalten. Wir sollten nicht immer auf die anderen zeigen, was diese falsch machen und wie unmoralisch sie sich verhalten. Vielmehr sollten wir darauf achten, dass wir das Richtige tun. Dass wir nicht einer Doppelmoral verfallen. Wenn wir untereinander sind, ist unsere Moral auf 180. Und wenn wir zu Hause sind, auf 100 minus. Das geht nicht, das ist Doppelmoral. Wir kennen Geschichten von Christen leider. Ehebrüche. Lehnen sie ab öffentlich. Würden dagegen kämpfen, sie machen es trotzdem. Kindsmissbrauch und so weiter. Hören wir auf unser Schamgefühl, denn das ist normal. Das gehört zu unserem Leben und in unsere Zeit. Das Schamgefühl hilft uns, uns selbst zu schützen und dem biblischen moralischen Maßstab nachzueifern. Ich habe vor Jahren etwas sehr Hilfreiches gelernt. Als junges Ehepaar beteiligten wir uns an einem Missionseinsatz im Milieu in der Hansestadt Hamburg. Der Leiter sagte uns, wir sollen den Prostituierten, die es da ja viele dort lebten, denen wir begegnen, nicht den Körper abscannen, nicht uns auf das konzentrieren, sondern wir sollen ihnen in die Augen, ins Gesicht schauen. Und er begründet das mit der Aussage von Hiob, die uns bestimmt noch einmal in dieser Reihe begegnen wird. Hiob sagte, mit meinen Augen schloss ich einen Vertrag, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Er hat das mit sich abgemacht. Ich finde das eine großartige Aussage von Hiob. Damit gesteht er ein, wenn er das nicht abmacht, würde er das tun. Es ist nicht eine Doppelmoral. Mir passiert das nicht, ich bin ein frommer Mann. Nein, er weiß, mir kann das passieren. Deshalb habe ich etwas unternommen und ich habe mit meinen Augen einen Vertrag gemacht, dass ich das nicht tun will. Das hat mir über all die Jahre, das ist schon viele Jahre her, immer wieder geholfen. Das ist ein geistlicher Kampf. Und solange wir gesund und normal empfindende Menschen sind, werden wir an diesem Punkt kämpfen. Und dabei wird uns unser Schamgefühl unterstützen, wenn wir dafür sensibel sind. Die Sexualität ist ein Bereich unseres Lebens, den wir nicht einfach ausschalten können. Manche hätte das vielleicht schon mal gewünscht, auch ich. Gott hat uns so geschaffen. Leider verloren wir durch den Sündenfall unsere Unschuld. Nun ist die Scham an die Stelle der Unschuld getreten, die uns vor unmoralischen Übergriffen schützen kann. Wollen wir unsere Persönlichkeit und unsere Integrität schützen, dann sollten wir unser Schamgefühl ernst nehmen. Und dann möchte ich zum Schluss auch noch sagen, dass die Sexualität auch nicht so wichtig ist, wie sie heute gemacht wird. Man will uns einreden, dass Sexualität unbedingt ausgelebt werden muss, ansonsten sich ein Mensch nicht gesund entwickeln kann und nicht glücklich sein kann. Das ist also die Grundbotschaft. Man muss es ausleben. Und wenn man jemanden kennenlernt, dann muss man mit dem ins Bett gehen, weil man muss das einmal erfahren, bevor man sich bindet. Das sind alles so Lügen, die verbreitet werden. Sexualität wird als Grundbedürfnis des Menschen verstanden, wie Essen, Trinken und Schlafen. Das ist eine große Lüge. Es gibt viele Menschen, die glücklich sind, ohne die Sexualität ausgelebt zu haben. Meine Behauptung ist, praktizierte Sexualität hat schon mehr Menschenleben zerstört als nicht praktizierte Sexualität. Die Wahrheit ist, ein Mensch kann ganz gut und zufrieden und glücklich leben, ohne sexuell aktiv zu sein. Selbst wenn du ein Leben lang nie mit einem Menschen sexuell verkehrt hast, bist du deswegen weder brüde noch geistig zurückgeblieben. Du hast deswegen auch das wahre Leben nicht verpasst. Ich glaube, wir können das, was Paulus sagt, auch auf die Sexualität anwenden. Im Reich Gottes geht es nicht um die Frage des Essens und Trinkens. Könnte man auch dazu fügen, es geht auch nicht um die Frage der Sexualität, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Das ist das, was wirklich zählt. Übrigens schenkt Gott Adam und Eva noch Kleider. Gott Jahwe machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen. Menschen werden gesund und innerlich, auch innerlich gesund, wenn Gott sie kleidet. Egal, wie du bis jetzt gelebt hast, welche Schuld du auch in sexueller Hinsicht auf dich geladen hast, wenn du zu Jesus kommst mit dieser Schuld, kann er dich von all dem Schmutz reinigen. Paulus schreibt den Christen, die ihr Leben mit Jesus in Ordnung gebracht hatten: Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Ich bete mit uns. Vater, wir wollen dir danken für, dass du uns so erschaffen hast, wie wir sind. Und dass du uns zutraust, dass wir auch in diesem Spannungsfeld mit unseren Gefühlen, mit gerade auch im sexuell-erotischen Bereich zurechtkommen. Aber da brauchen wir auch deine Hilfe, deine Unterstützung. Wir brauchen Orientierung von deinem Wort her. Wir brauchen die richtigen Gedanken, die richtigen Überzeugungen, damit wir wissen, wie wir uns verhalten können und sollen und was dir gefällt und was uns gut tut. Wir danken dir einfach, dass dein Wort auch in diesem Bereich, der uns oft peinlich ist, doch sehr offen spricht. Und hilf uns in dieser Predigtreihe, dass wir da und dort auch unser eigenes Leben reflektieren und da und dort Ordnung schaffen können, wo das nötig ist. Ich danke dir. Amen.